Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu diesem ja hochaktuellen Thema. Wir haben Vorträge, wir haben eine Podiumsdiskussion und wir beginnen die Veranstaltung zunächst mit eröffnenden Worten. Und ich bitte Frau Rektorin ans Rednerpult.
Es ist immer wunderbar, wenn man am Abend noch in so eine volle Aula blickt. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen des Medientages 2024, herzlich willkommen an der Universität Innsbruck zu einer Veranstaltung, die in der Zeit des gesellschaftlichen und politischen Umbruchs einen besonders bedeutsamen Beitrag leistet. Das Superwahljahr 2024 bringt politische Entscheidungen und demokratische Prozesse auf nationaler sowie auf internationaler Ebene in den Fokus und damit auch die Frage, wie Medien diese Prozesse beeinflussen und begleiten. Als Universität sehen wir es als unsere Aufgabe, einen Raum für Reflexion und kritische Auseinandersetzung zu schaffen, der diese vielschichtigen Herausforderungen unserer Zeit beleuchtet. Und gerade in einer Ära, in der digitale Plattformen und neue Technologien die Informationsverbreitung und die Meinungsbildung tiefgreifend verändern, wächst unsere Verantwortung, wächst die Verantwortung der Wissenschaft und Bildungseinrichtungen, Fragen nach Objektivität, Vertrauenswürdigkeit und ethischer Mediengestaltung aufzugreifen. Der heutige Medientag gibt Ihnen die Gelegenheit, über diese Fragen in Austausch zu treten, wissenschaftliche Perspektiven kennenzulernen, zu vertiefen und praxisnahe Einblicke in die Wechselwirkung zwischen Medien und Demokratie zu gewinnen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken. Und ich freue mich jetzt schon auf die Vorträge und auf einen erkenntnisreichen Medientag mit anregenden Diskussionen und sicherlich mit vielen inspirierenden Begegnungen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Rektorin, liebes Kollegium und liebe Kollegen und Kolleginnen, werte Gäste, liebe Studierende. Es ist mir eine Freude, heute diese Veranstaltung im Namen des Forschungszentrums Innsbruck Media Studies eröffnen zu dürfen. Als Forschungszentrum verstehen wir uns als ein Netzwerk zur Generierung hochqualitativer Forschungsprojekte zu medienbezogenen Themen, die aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Disziplinen auf dieses Medienthema schauen. Meine Stellvertreterin Ina Pick hier vorne und ich haben sozusagen den Staffelstab von Theo Huck übernommen, der diese seit über 20 Jahren jährlich stattfindende Veranstaltung zu aktuellen Medienthemen sozusagen ins Leben gerufen hat und den Medientag mit Weitblick und mit Souveränität seinen besonderen Charakter verliehen hat. Vielen Dank. Bei der Staffelübergabe geht es, und damit möchte ich zu unserem diesjährigen Themenschwerpunkt überleiten, ebenso wie bei politischen Wahlen, um Fragen, wie Bewährtes fortgeführt und Neues gestaltet wird. Der Demokratieindex 2024 macht deutlich, Länder werden autoritärer. Entwicklungen geben Anlass zur Sorge. Die globalen Wahlen im Jahr 2024 demonstrierten den tiefgreifenden Einfluss, den dabei sich verändernde Medien- und Kommunikationstechnologien auf unsere Gesellschaften haben. Man könnte glauben, die Binarität des Digitalen drücke sich in der Polarität aufeinandertreffender Positionen aus. Wir haben es mit Kommunikations- und Medienkonstellationen zu tun, die selbst als Akteure auf der gesellschaftlichen und politischen Bühne zu betrachten sind. Einerseits treffen traditionelle Medien, hochwertiger Journalismus und Technologien der nächsten Generation in einem ergänzenden Verhältnis aufeinander, wodurch sie Verbreitungswege ausdifferenzieren. Andererseits warnen zum Beispiel im Juni diesen Jahres Mitarbeitende führender KI-Unternehmen in einem offenen Brief vor Risiken durch generative künstliche Intelligenz. Zu Recht diskutieren wir daher über Verantwortung, über ethische Fragen und über Regulierung, wenn es um offenkundige und auch weniger sichtbare Effekte digitaler Kommunikationsformen und Plattformen geht, die öffentliche Meinungsbildung beeinträchtigen. Einige von Ihnen mögen beim letztjährigen Medientag gewesen sein, wo wir das Thema KI im Medienalltag thematisiert haben. Es ist jetzt gerade frisch erschienen, der entsprechende Band hierzu. Und es wird auch in unserer Medienreihe zu dieser Veranstaltung dann eine Publikation geben. Die weltweit stattgefundenen Wahlen und auch noch die stattfindenden Wahlen in diesem Jahr sind auch ein Prüfstein dafür, wie Gesellschaften weltweit mit den digitalen Herausforderungen und Gesellschaftsdynamiken umgehen. Die politischen Weichenstellungen haben auch unmittelbare Auswirkungen auf Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Als Universität engagieren wir uns für die Vermittlung von Medienkompetenzen und Digitalkompetenzen. Ich freue mich besonders, dass wir heute im Publikum Lehramtsstudierende begrüßen dürfen, die das neue Schulfach Digitale Grundbildung künftig an Schulen unterrichten werden. Wie dringend notwendig dies ist, hat die gerade veröffentlichte internationale Studie zu Computer- und Informationskompetenzen, die ISILS-Studie, verdeutlicht. Mit den drei fachlich unterschiedlichen Perspektiven der Vortragenden des heutigen Medientages möchten wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich machen, Raum für Reflexion, abwägendes Denken und Diskussion eröffnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen anregenden und inspirierenden Abend. Bitte, Frau Lieb, ans Mikrofon.
Sehr geehrte Frau Rektorin, sehr geehrte Frau Professor Missomelius, lieber Herr Professor Huck, liebe Gastvortragende und sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir als Tiroler Tageszeitung bzw. als Moser Holding heuer wieder gemeinsam mit der Universität Innsbruck und mit der Austria Presseagentur den heurigen Medientag, den Medientag 2024, veranstalten. Ich meine, zuallererst darf ich und muss ich den geschäftsführenden Vorstand der Austria Presseagentur entschuldigen. Der Clemens Pick ist in dringenden Sitzungen in der Schweiz und lässt sich entschuldigen. Er kann leider nicht persönlich anwesend sein, hat mich aber gebeten, seine Grüße auszurichten, was ich gerne tue. Aber kommen wir zum Thema des heutigen Medientages: Medien, Macht, Meinungsmache. Meine Vorrednerinnen haben es schon angesprochen. Zeitpunkt und auch Thema des heutigen Medientages hätte wirklich nicht besser und nicht perfekter gewählt werden können, sogar in dieser Woche, wo wir in Tirol ja einiges an Neuerungen auf unserem politischen Parkett erlebt haben. Wir befinden uns im Superwahljahr 2024. Es ist ein Superwahljahr, in dem sich die politische Situation, die Rahmenbedingungen in Österreich, in Deutschland, also in Europa, in USA und in vielen anderen Ländern grundlegend ändern werden und sich neu formieren werden. In Zusammenhang mit diesen Großereignissen rückt die Frage nach der Art und Weise, wie politische Information verbreitet und ja auch manipuliert werden, immer mehr in den öffentlichen Diskurs, in die öffentliche Diskussion. Natürlich spielen dabei digitale, also technologische Entwicklungen eine Rolle, digitale Technologien, soziale Netzwerke, die wesentliche Player oder wesentliche Rahmenbedingungen in der Gegenwart und noch mehr in der Zukunft darstellen werden und auch beunruhigende Ausmaße zum Teil annehmen und eine beunruhigende Rolle einnehmen. Hinzu kommt, Sie haben es angesprochen, künstliche Intelligenz. Es ist aus heutiger Sicht noch nicht absehbar, wie künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt wird, um politische Meinungsbildung zu beeinflussen. Mehr oder weniger subtil, um es mal so zu sagen. Die Diskussion um Meinungsbildung und Wahlen ist natürlich auch immer eng verknüpft und eng verbunden mit der Frage der Aufgabe und der Rolle von klassischen Medien. Als Vertreterin eines Medienhauses sehe ich das als wirklich Riesenchance und als großes Potenzial für die Zukunft, aber auch als enorm wichtige gesellschaftliche und auch demokratiepolitische Aufgabe an Qualitätsjournalismus. Um Objektivität und Vielfalt in der Meinungsbildung der Bevölkerung, der Wählerinnen und Wählerinnen zu ermöglichen. Der Medientag 2024 bietet so gesehen ein spannendes, ein breites, auch ein komplexes Themenfeld. Das Team rund um Professor Huck, um Frau Professor Misomelius, hat interessante Rahmenbedingungen, interessante Gastvorträge und interessante Impulsvorträge organisiert. Das Programm ist wirklich spannend und wir freuen uns darauf. Es beginnt mit Impulsreferaten und zum Schluss werden wir eine Podiumsdiskussion erleben mit Praktikern aus verschiedenen journalistischen Bereichen, die die Rolle von Medien auch in Zusammenhang mit Wahlen und mit politischer Meinungsbildung beleuchten. Ich freue mich auf einen spannenden Medientag, auf interessante Inputs, Erkenntnisse und Einblicke und Ausblicke und bedanke mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren des heutigen Medientages und wünsche schönen Abend. Dankeschön.
Sehr geehrte Frau Rektorin, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch nochmal ganz recht herzlich zum Medientag. Mein Name ist Marie Schipflinger und ich habe gemeinsam mit Madeleine Kaiserer, die heute auch hier ist, die große Ehre tatsächlich gehabt, den Medientag heute organisieren zu dürfen. Ich will auch gar nicht mehr viel zum Thema an sich sagen, sondern viel eher einen Überblick geben über den Ablauf des heutigen Abends. Wir haben jetzt am Anfang unsere ersten drei Impulsvorträge, den ersten von Dirk Helbing, den zweiten von Alexander Peter Hensel und dann den dritten von Charlotte Freise. Dazwischen haben wir die Pause um 18.30 Uhr, ungefähr eine Viertelstunde. Alle, die hierher gekommen sind, haben gesehen, dass draußen ein kleines Buffet aufgebaut ist mit Getränken und ein paar Snacks, wo sie sich gerne auch bedienen dürfen. Und danach gehen wir, das wurde auch heute schon erwähnt, in die Podiumsdiskussion über, eben dieses Mal mit Vertretern aus dem journalistischen Bereich und moderiert wieder von Georg Leich, Chefredakteur des ORF. Wichtig ist auch zu wissen, dass wir nach jedem Vortrag ungefähr 5 bis 10 Minuten eingeplant haben, wo Sie, das Publikum, Fragen an jeden Vortragenden stellen dürfen. Das ist sehr erwünscht. Wir gehen indessen mit dem Mikrofon durch den Saal, damit wir sicherstellen können, dass jede Frage auch gehört wird. Im Vorhinein möchte ich mich auch nochmal ganz besonders bei allen Referierenden, bei allen Vortragenden, Diskussionsteilnehmenden und auch bei Ihnen, beim Publikum, fürs zahlreiche Erscheinen bedanken. Und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an unsere Kooperationspartner und Sponsoren, die APA und die MOHO, sowie an unsere Medienpartner, das ORF Tirol und das Radio Freirad. Apropos Medienpartner, Freirat. Ich möchte an dieser Stelle auch erinnern, dass der Medientag Audio aufgezeichnet wird, sprich alle, die vielleicht nicht hier sind oder alle, die hier sind und sich das Ganze nochmal anhören möchten. Das Ganze wird Audio aufgezeichnet und ist dann bei Freirat so in 2 Wochen ungefähr abrufbar, beziehungsweise später dann auch auf unserer eigenen Uni-Homepage. Und nun geht es dann tatsächlich auch schon los. Und zwar mit unserem ersten Impulsvortrag von Dirk Helbing. Dirk Helbing ist Professor für Computational Social Science an der ETH Zürich und zudem am Informatik-Department der ETH assoziiert. Seine Arbeit konzentriert sich auf die großen Herausforderungen und Chancen, die mit der digitalen Transformation der Gesellschaft einhergehen. So untersucht Helbing unter anderem, wie digitale Plattformen, Big Data und KI die Demokratie und das öffentliche Leben beeinflussen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Smart Cities, Governance der digitalen Gesellschaft und Resilienz demokratischer Systeme gegenüber digitalen Risiken. Helbing ist Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der External Faculty des Complexity Science Hub Vienna. In seinem Vortrag mit dem Titel Micro-Targeting, Sie sind das Ziel, beleuchtet Dirk Helbing kritisch, wie Technologien zur gezielten Beeinflussung genutzt werden können. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, sondern übergebe das Wort an Dirk Helbing und freue mich schon sehr auf den ersten Impulsvortrag. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrtes Festpublikum, ich bin wirklich sehr beeindruckt, in diesem Saal hier zu stehen, in diesem wunderschönen Saal der Universität Innsbruck, der Aula, und inzwischen ist auch das Bild verfügbar. Sie sind das Ziel. Das ist durchaus im Sinne auch von Informationswaffen gemeint. 2009, das heißt 2014, 5 Jahre nachdem Michael Jackson gestorben war, stieg er quasi aus dem Grab. Er spazierte auf eine Bühne in einer Live-Show und stellte dort einen neuen Song vor, Slave to the Rhythm. Offensichtlich eine holographische Projektion oder ein ähnlicher Trick. Das Publikum war begeistert. Man konnte es eigentlich kaum von der Realität unterscheiden. Das war 2014. Was also ist heute möglich? Vielleicht haben Sie ja das Werbevideo von Mark Zuckerberg gesehen, das 2021 das neue Konzept von Meta vorgestellt hat. Das habe ich mir tatsächlich 1 Stunde 15 Minuten lang angeschaut und konnte hinterher immer noch nicht genau sagen, war es denn jetzt Mark Zuckerberg oder war es sein Avatar? Ich würde aber jetzt inzwischen behaupten, es war sein Avatar. So realistisch, dass man eigentlich die Unterscheidung kaum mehr machen kann. Das heißt Deepfake. Es hat sich schon einiges getan seit der Zeit, als die Propaganda ihre Jugendjahre hatte. Sie kennen vielleicht das Buch von Edward Bernays, einem Verwandten von Sigmund Freud. Und dieses Buch wurde von Josef Goebbels sehr geschätzt. Es war die Basis letzten Endes der Massenpsychologie des Dritten Reiches. Er hat so den Führerkult geschaffen. Und danach lag Europa in Trümmern. Trotzdem gibt es Propaganda immer noch. Man nennt das jetzt Werbung, man nennt das Public Relations, es ist nicht immer so brutal wie damals. Aber auch heute werden natürlich oft Argumente ersetzt durch Emotionen. Und es hat sich vieles geändert, was letzten Endes Propaganda noch sehr viel wirksamer macht. Was hat sich geändert? Die Skala des Medienkonsums, das Interaktionsnetzwerk, die Personalisierung ist dazu gekommen, das Aggressions- und Hasslevel, die Zensurmethoden sind sehr viel ausgeklügelter geworden und PsyOps ersetzen zum Teil die Werbung. Insgesamt sehen wir, nach meiner Einschätzung eine Militarisierung der Kommunikation. Wir sind in einem undeklarierten globalen Informationskrieg. Die heutige Welt funktioniert nicht mehr wie gewohnt und wie Sie vermutlich denken. Sie wissen natürlich alle, dass wir in einem Big Data-Zeitalter leben und dass diese Daten alle in KIs gefüttert werden, die wiederum Einfluss nehmen auf unsere Wirklichkeit. Und das ist eigentlich auch die zugrunde liegende Idee der kybernetischen Gesellschaft. Österreich hat hier eine große Rolle gespielt. Sie kennen vielleicht dieses Buch von Norbert Wiener, dort wurde das eigentlich schon alles angedacht. Und es hat lange gedauert, aber inzwischen haben wir die kybernetische Gesellschaft. Die Informationen wirken im Hintergrund, sie nehmen Einfluss auf unser Leben und auf die Wirklichkeit. Und Achtung, wir leben jetzt in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt nicht, dass das, was am meisten Lärm macht, auch am wichtigsten ist, sondern vieles, was ruhig daherkommt, wird oft übersehen in diesen Zeiten. Das heißt, die Wirklichkeit ist verzerrt. Und das liegt zum Teil an der Personalisierung, die man nutzt, um noch effektiver manipulieren zu können. Zu diesem Zweck werden wir alle geprofiled und getargetet. Wahrscheinlich haben die Geheimdienste damit angefangen, auch die Werbung benutzt das jetzt zum Teil. Sie haben vielleicht diesen Artikel damals gelesen, eine der Snowden-Enthüllungen, und damals haben wir es nicht wirklich im vollen Umfang verstanden. Heute sehen wir die Ergebnisse. Natürlich wissen Sie alle, dass das Internet Sie trackt mit Cookies, hört sich ja ganz harmlos an. Aber wenn Sie sich die Liste anschauen, sind es zum Teil 100 Unternehmen, die da mitschauen, was Sie gerade anklicken, was Sie interessiert, was Sie lesen. Und ein Insider der Werbeindustrie hat das einmal so zusammengefasst: Indem wir Ihre Cookies verfolgen, wissen wir nach 2 Wochen alles über Sie. Und im Rahmen der Vorschriften darf Werbetechnologie Sie nach Strich und Faden manipulieren. Das war seine Meinung. Ja, und wir sind tatsächlich an dem Punkt angekommen, dass Firmen im Grunde genommen alles über Sie wissen. Das ging sogar so weit, dass man das einsehen konnte im Internet. Inzwischen ist das etwas besser geschützt. Und diese Informationen darüber, wie Sie fühlen, denken, was Ihre Vorlieben, was Ihre Ängste sind, das kann man nutzen, um Sie zu manipulieren, auch um Sie auszutricksen, wenn man will. Und das ist die Grundlage der Personalisierung von Informationen. Um es ein bisschen klarer zu machen, möchte ich ganz gerne in Erinnerung rufen, dass wenn Sie eine Suchmaschine benutzen und ich eine Suchmaschine benutzen, wir wahrscheinlich, selbst wenn wir nach dem gleichen Stichwort suchen, nicht die gleiche Ergebnisliste bekommen. Die Einträge werden in der Reihenfolge vertauscht sein. Manches werden Sie vielleicht zu sehen bekommen und ich nicht. Und auf diese Art und Weise kann man letzten Endes auch Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Denken, Fühlen und Verhalten beeinflussen. Man nennt es den Search Engine Manipulation Effekt. Und Ähnliches gibt es natürlich auch bei den Social Media. Algorithmen bestimmen nun, welche Internetinhalte von wie vielen Menschen gesehen werden und von wem und ob sich diese Menschen für die Inhalte interessieren oder nicht. Okay. Das soll man wohl nicht sehen, offensichtlich. Damit wird es möglich, Ihr Denken, Ihre Emotionen und Ihr Verhalten zu bestimmen, jedenfalls in erheblichem Ausmaß. Und ich will Ihnen mal hier 2 verschiedene soziale Netzwerke zeigen und wie die sich letzten Endes auf die Meinungsvielfalt auswirken. Sie sehen oben ein Netzwerk, wie man das eigentlich oft bei sozialen Netzwerken hat. Man spricht auch von zentralisiert. Also es konzentriert sich auf wenige VIPs. Und unten ein anderes Netzwerk. Und Sie sehen, die Diversität im oberen Netzwerk geht dramatisch nach unten. Und das ist nicht gut für die Demokratie. Es ist sozusagen ein Tunnelblick, der dadurch für die gesamte Gesellschaft geschaffen wird. Da braucht es noch gar nicht Hassbotschaften, um letzten Endes die Demokratie zu ruinieren. Der Pluralismus und die Diversität sind schon auf diese Art und Weise gefährdet. Ich wollte einige Beispiele geben, damit Sie sich besser vorstellen können, wie Informationsflüsse unser Verhalten manipulieren. Ich hatte angedeutet, wenn Sie und ich den gleichen Internetlink anklicken, heißt es noch lange nicht, dass wir das Gleiche zu sehen bekommen. Am ehesten kennen Sie das von Buchungen. Wenn Sie ein Hotel, einen Flug oder ein Auto buchen, was auch immer, Sie und ich werden höchstwahrscheinlich unterschiedliche Angebote bekommen. Und das mag man als unfair bezeichnen, ist es vielleicht auch. Aber letzten Endes kann die gleiche Technologie natürlich auch für Internetinhalte anderer Art verwendet werden, für Newsinhalte zum Beispiel. Hier ist ein Beispiel von einem Artikel, der Anfang 2016 erschienen ist. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir unsere Selbstbestimmung und Rechte verlieren. Sie werden diesen Artikel vermutlich nicht mehr im Internet finden, aber schon damals wurde dieser Artikel, vielleicht weil er zu brisant war, umgeleitet auf den Artikel, den ich ein Jahr zuvor in derselben Zeitung hatte. Auch vielleicht ganz interessant, aber bei weitem nicht so brisant. Die Menschheit steht vor dem größten Umbruch seit der industriellen Revolution. Noch viel interessanter war das, was ich erfahren habe im Zusammenhang mit einer Publikation über die digitale Demokratie. Immerhin in Nature, das heißt in einer der besten Wissenschaftszeitschriften überhaupt. Dieser Artikel war zum Teil nicht mehr zugreifbar. Und ich habe dann eine Umfrage gemacht, damals noch bei Twitter. Wer kann jetzt eigentlich diesen Link zugreifen, den Artikel sehen und wer nicht? Und zu meiner großen Überraschung konnten 72,2% Sie jetzt auch den Artikel nicht sehen. 27,8% jedoch konnten ihn sehen. Und das konnte ich wirklich kaum glauben. So funktioniert also das Internet. Sicherlich anders, als Sie sich das vermutlich vorgestellt haben. Und es gibt auch Leute, die bei Google gearbeitet haben, wie Tristan Harris, der in einem sogenannten Kontrollraum aktiv war. Er meint, dass eine Handvoll von Technologie-Companies Milliarden von menschlichen Gehirnen, inklusive unsere wahrscheinlich, jeden Tag manipulieren. Und wir kennen das natürlich letzten Endes von dem Cambridge Analytica-Skandal, der mittlerweile von verschiedenen Whistleblowers aufgedeckt wurde. Es gibt zahlreiche Bücher darüber, auch verschiedene wissenschaftliche Publikationen sicher. In mehr als 65 Ländern wurde versucht, die Wahl zu manipulieren. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht übertragen wird. Spricht vielleicht für sich. Auf jeden Fall, das heißt, seit vielen Jahren haben wir in Demokratien rund um die Welt das Problem, dass viele Wahlen manipuliert worden sind. Wie effektiv das ist, ist die andere Frage. Aber Cambridge Analytica ist vielleicht auch nur die Spitze des Eisbergs. Denn es gibt viel mehr Firmen in diesem Bereich. Und vor allen Dingen ist es so, dass die Technologien, die hier verwendet werden, bei weitem weiterentwickelt wurden und noch sehr viel ausgeklügelter sind. Damals wurden ja nur 5 verschiedene Verhaltenstypen unterschieden. Aber im militärischen Bereich ist es so, dass man sehr viel feinere Personalisierung vornehmen kann. Das sind also tatsächlich Informationswaffen, die hier eingesetzt werden. Ich weiß nicht, was ich hier tun kann, ehrlich gesagt, damit es besser mit der Projektion funktioniert. Aber immerhin, mit etwas Geduld kommt dann die Folie meistens doch nochmal. Also militärische Propaganda, die zum Teil jetzt in den Werbesektor quasi übergeschwappt ist, aber natürlich noch sehr viel besser gemanagt wird vom Militär. Und was die genau machen, sagen sie uns natürlich nicht. So, Cambridge Analytica ist ja jetzt einige Jahre her, muss man sagen. Ja, es war so etwa 2018, wo der Höhepunkt des Skandals wütete, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt haben wir 2024. Es hat sich wieder einiges geändert. Und insbesondere glauben einige Leute, dass wir mittlerweile einen Wahlkampf haben, den man am besten als eine Mischung aus Bürgerkrieg und Wrestling versteht. Und hier wurde mit ungewöhnlichen Mitteln gearbeitet. Sie haben also einen Präsidentschaftskandidaten bei McDonald's arbeiten sehen, sie haben ihn als Müllmann gesehen und dann gab es noch diese Geschichte mit dem Eichhorn, das angeblich getötet worden ist von einer Behörde und das offensichtlich auch Einfluss auf das Wahlergebnis genommen hat. Diese Dinge sind zum Teil über Jahre hinweg angelegt. Das heißt, die passieren nicht spontan, sondern diese Geschichten werden vorbereitet. Es gibt sozusagen wie beim Multikomponentenkleber mehrere Dinge, die zusammenkommen. Die eine Komponente wird vielleicht Jahre vorher vorbereitet und dann passiert noch etwas anderes und zack, ist der Effekt da, der sehr viel stärker einschlägt, als das sich je jemand vorstellen konnte. Vieles, wie gesagt, ist vom Militär inspiriert. In der Tat ist es natürlich auch die Institution, die die Digitalisierung am konsequentesten vorantreibt. Und es ist zum Teil die Idee entstanden, man könnte quasi die Welt aus einem Kontrollraum, manche nennen ihn auch ein War Room, letzten Endes steuern. Und zu diesem Zweck ist tatsächlich die gesamte Welt abgebildet worden digital. Es ist ein digitaler Zwilling geschaffen worden, in dem alle von uns persönlich repräsentiert sind, und zwar personalisiert. Wir sind also in dieser riesigen, gigantischen Computersimulation letzten Endes lernende KI-Agenten, die gefüttert werden mit Überwachungsdaten. Dafür braucht es all diese Überwachungsdaten. Und darüber hinaus werden wir nicht nur überwacht, sondern es werden auch Experimente mit uns gemacht. Man spricht von A-B-Tests. Es wird ausprobiert, wie reagieren Sie auf bestimmte Bilder, auf Farben, auf Texte, auf Anordnungen und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise kann man ein immer feineres Bild letzten Endes von Ihnen erzeugen. Das heißt, man setzt sie einen Informationsinput aus, einem Stimulus, das führt zu einem Output, der wird wiederum als Input für die KI benutzt, die dann wiederum lernt, wie man sie am besten mit Informationen manipulieren kann. Und es entsteht letzten Endes so eine Art digitales Double oder Avatar. Heutzutage sind diese Avatare so detailliert, dass man sogar von digitalen Zwillingen spricht. Und manche gehen so weit, dass sie sagen, ja, warum sollen wir überhaupt noch wählen gehen? Wenn man alles über uns weiß, dann kann ja die KI sozusagen am besten Entscheidungen treffen für diese Welt. Man spricht also von einer Post-Decision, von einer Post-Voting Society. Ja, es gibt natürlich viele, die nicht mit dieser Vision übereinstimmen, aber man darf die Gefährlichkeit dieser Ideen nicht unterschätzen, denn diese Technologien sind im Grunde genommen in der Welt schon vorhanden. Ja, es ist eine gute Idee, wenn letzten Endes die KI alles über uns weiß und uns repräsentiert und wenn die KI die Politik macht. Ich habe meine Zweifel. Was zum Beispiel, wenn Ihr digitales Double Ihre Meinung nicht gut repräsentiert? Was, wenn die Daten manipuliert wurden oder gehackt? Was, wenn sie ihre Meinung geändert haben? Soll ja vorkommen. Würde man ihnen noch zuhören? Oder würde man auf ihr digitales Double hören? Nun, inzwischen ist der AI Act auf dem Weg. Einiges, was im Sinne von der subtilen Manipulation in der Vergangenheit passiert ist, wird als gefährlich eingeschätzt, wird vielleicht so in Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß passieren, aber man weiß es nicht. Vor allen Dingen aber ist im Grunde genommen der nächste Technologieschub schon auf dem Weg. Ich spreche von Neurotechnologie. Und vielleicht haben Sie ja in The Economist, dieser berühmten Ökonomie-Zeitschrift, den Vorausblick auf das Jahr 2024 gesehen. Und da ist dieses Bild, was Sie jetzt vielleicht hoffentlich doch noch gleich zu sehen bekommen, ein kleiner Ausschnitt von dem Titelbild, was auf dieses Jahr 2024 vorausgeschaut hat. Ja, das ist also doch ein bisschen geheimer als... So, Sie sehen also, letzten Endes geht der Trend dahin, dass unsere neuronalen Daten ausgelesen werden, überwacht werden und letzten Endes in eine KI eingespeist werden. Und man spricht hier von Mind Wars, von Cognitive Warfare. Also für das Militär ist das höchst interessant, wo wir da genau stehen, ist kontrovers diskutiert, aber falls Sie das Thema interessiert, schauen Sie sich an, was ich geschrieben habe über konvergierende Technologien. So, was können wir tun? In einem komplexen, vernetzten, dynamischen System kann kollektive Intelligenz, unsere Intelligenz, letzten Endes Top-Down-Kontrolle übertrumpfen. Man spricht oft von Schwarmintelligenz, das bildet es nur zum Teil ab. Und die Frage ist also, gibt es bessere Entscheidungsmethoden, als die Welt datengetrieben zu optimieren, wie ein sogenannter wohlwollender Diktator das machen würde, der sozusagen alle Daten der Welt zur Verfügung hat. Und meine Antwort ist, ja, wählen. Und zwar deshalb, weil der wohlwollende Diktator versucht, eine optimale Lösung für die Welt zu finden, aber er muss sich für eine Zielfunktion entscheiden. Und das ist eine eindimensionale Zielfunktion, die die Welt furchtbar vereinfacht. Letzten Endes geht es darum, unsere mittleren Wünsche zu optimieren. Und die Lösungen werden vielleicht niemanden zufriedenstellen. Bei der Wahl müssen wir nicht alle einer Meinung sein, was die richtige Zielfunktion ist. Trotzdem kommen wir zu einem Ergebnis. Wichtig aber, die Ja-Nein-Mehrheitswahl ist eine der schlechtesten Wahlmethoden. Und leider benutzen wir sie die meiste Zeit. Wir machen an meiner Professur Forschung über die digitale Demokratie, wie man mit Digitalisierung letzten Endes die Demokratie upgraden kann. Und wir haben uns verschiedene Wahlverfahren angeschaut, unter anderem im Bereich partizipatives Budgeting. Also wenn wir die Welt verbessern wollen, beginnen wir doch hier, das heißt in den Städten und in den Regionen. Und lassen wir doch die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen. Stellen wir ein Pott Geld auf den Tisch und lassen Sie entscheiden, was damit gemacht wird. Nun, das Entscheidende ist, wie wir wählen. Mit der Mehrheitswahl passiert oft das, dass sich eine oft knappe Mehrheit, manchmal sind es auch Deals und es ist in Wirklichkeit eine Minderheit, einen großen Teil dieses Budgets, was zur Verfügung steht, unter den Nagel reißt. Diese berühmten Vorzeigeprojekte. Und für den Rest der Projekte bleibt oft kein Geld mehr übrig. Und das könnte anders sein, wenn man andere Wahlregeln verwendet. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es besser ist, 10 Punkte zu verteilen auf verschiedene Optionen, sodass man auch zum Ausdruck bringen kann, welche Optionen einem mehr am Herzen liegen. Wir haben festgestellt, dass es besser ist, als die Mehrheitswahl zu benutzen, wenn man einen sogenannten Proportional Fairness Approach anwendet. Und dann führt es nämlich dazu, dass man mehr Projekte umsetzen kann, wie Sie in der Mitte und rechts sehen. Und das ist nicht nur graue Theorie, sondern wir haben das tatsächlich in einer Schweizer Stadt ausprobiert, mit der Stadtverwaltung zusammen. Nannte sich Stadtidee Aarau und das Ergebnis kurz zusammengefasst ist das, dass wenn wir mit der üblichen Mehrheitswahl entschieden hätten, nur 7 Projekte zum Zug gekommen wären und die wären alle konzentriert gewesen im Stadtzentrum. Das heißt, die gesamte Peripherie hätte nichts abbekommen. Stattdessen mit unserem neuen Ansatz sind 17 Projekte zum Zug gekommen, verteilt über alle Bezirke. Das heißt, alle haben was abbekommen und das heißt, wir haben ein verbessertes Verfahren. Wir können die Demokratie upgraden. Und zwar können wir mehr Transparenz erreichen, mehr Ressourcensparsamkeit, mehr Partizipation, mehr Projekte, mehr Ziele gleichzeitig erreichen, mehr Inklusion, mehr Fairness, mehr Vertrauen und mehr Zufriedenheit. Das heißt, das ist besser als optimal. Also, entscheiden Sie selbst, solange Sie noch können. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann können Sie gerne diesen Artikel lesen, der ist frei zugänglich. Vielen Dank.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Auch wenn die Folien teilweise nicht so gut sichtbar waren, wie Sie sich das vielleicht gewünscht haben. Wir würden jetzt rumgehen mit 2 Mikrofonen und würden uns sehr über Fragen aus dem Publikum freuen an Sie, damit wir ein bisschen in die Interaktion treten können. Also gern einfach mit Handzeichen und dann geben meine Kolleginnen das Mikrofon rum.
Sie haben die Wahl, ja.
Ich hatte eine Frage an Sie, nämlich wollte ich wissen, wie Sie dazu stehen, zu Produkten, die wir als Endkonsumenten nicht bezahlen und den Take dazu, dass wir quasi eigentlich das Produkt sind, was verkauft wird an Werbetreibende. Und dieses Produkt ist eine Verhaltensveränderung von uns als Endkonsumenten, die da den Werbetreibenden verkauft wird und wie Sie das in Verbindung zur Demokratie und der Zukunft der Demokratie stellen.
Ja, also in der Tat gibt es viele kostenlose Services. Das war ein Versuch der Digitalindustrie letzten Endes, die im Grunde genommen das Finanzsystem, wie wir es kennen, hinter uns lassen wollte und die Aufmerksamkeit als Währung haben wollte. Und das ist aus meiner Sicht schiefgelaufen. Man kann sich relativ gut vorstellen, wo das hinführt, wenn tatsächlich am Ende verschiedene Firmen, Geheimdienste, Militär und dann noch aus verschiedenen Ländern, manche auch unsere Gegner vielleicht, über unsere digitalen Zwillinge verfügen. Und wenn man diese digitale Zwillinge benutzen kann, um auszuprobieren, wie man uns am effektivsten hackt sozusagen, manipuliert, austrickst und unser Verhalten steuert, soweit das eben geht. Das kann aus meiner Sicht nicht gut gehen. Und insofern muss man hier tatsächlich einen neuen Pfad beschreiten. Der könnte so aussehen, dass uns das Recht zugestanden wird, über unsere digitalen Zwillinge zu verfügen. Das heißt, selber zu entscheiden, welche Firmen, welche von diesen Daten für welche Produkte, für welche Personalisierung verwenden darf. Gegen unseren Willen oder ohne unseres Wissen wäre das also dann nicht mehr möglich. Trotzdem wäre eine Personalisierung weiterhin möglich, soweit wir das zulassen. Die Firmen müssen uns überzeugen davon. Das würden sie in vielen Fällen sicherlich auch schaffen mit guten Produkten. Und das heißt, man könnte weiter Gewinn machen mit Personalisierung, aber man könnte sozusagen die informationelle Selbstbestimmung, die zentral ist für die Demokratie, retten. Das ist mein Standpunkt dazu.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag, der sehr zum Denken anregt. Jetzt, so wie ich es verstanden habe, kommen Sie erst aus empirischen Forschung. Ich komme aus der kulturwissenschaftlichen qualitativen Forschung. Und natürlich sind da Begrifflichkeiten ganz besonders wichtig. Und es ging viel um Diversität und dann nochmal die Frage, ich habe diese Grafiken nicht ganz erstanden, was die genau messen, aber viel wichtiger vielleicht die Frage, wie wird Diversität gemessen? Oder was heißt Diversität im Kontext eben dieser Modelle?
Ich möchte da gerne auf die Publikation verweisen, aber möchte vor allen Dingen hervorheben, warum Diversität wichtig ist. Wir wissen, dass Diversität eine Grundlage ist für diese kollektive Intelligenz, für Innovation, für ökonomische Prosperität und eine Grundlage natürlich auch einer pluralistischen Demokratie. Und insofern sollte uns schon daran gelegen sein, dass wir sicherstellen, dass eine ausreichende Diversität vorhanden ist. Sonst verlieren wir diese schönen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe.
Also vielen Dank für diesen Vortrag, war sehr spannend. Ich habe eine Frage zu diesem sozialen Zwilling, der ja jeder von uns jetzt hat. Ab wann entsteht der? Entsteht der ab dem ersten Mal im Social Media, in der Social Media Welt, oder entsteht der schon früher? Entsteht der, wenn wir zum ersten Mal Cookies akzeptieren oder wenn unsere Eltern schon ein Bild von uns posten? Ab wann tritt der in Wirkung?
Also, es wird ja oft behauptet, die Leute teilen ja selber so viel Information. Und das wird oft als Privacy-Paradox bezeichnet. Aber auch die Leute, die eben nicht gerne Informationen teilen, werden auch abgebildet. Facebook zum Beispiel hat Profile angelegt von Personen, die kein Facebook-Profil hatten. Und das sagt schon mal eine ganze Menge. Heutzutage haben wir noch ganz andere Technologien. Also ich erwähnte die konvergierenden Technologien. Als ich 1998 selber im Silicon Valley war, da hatte ich so verschiedene visionäre Vorträge gehört, auch mit großem Publikum wie hier. Unter anderem ging es da um Smart Dust. Das Militär war daran interessiert, sozusagen Informationen in großem Detaillierungsgrad aus Regionen und Ländern zu bekommen, wo sie nicht so ohne weiteres hinkommen. Und die Idee war also, man verstreut diesen Staub, also winzigste Partikel, die aber ausgelesen werden können aus dem Weltraum, zum Beispiel mit Lasertechnologie oder so. Seit 1998 sind viele Jahre vergangen und es ist eigentlich inzwischen so weit, dass Nanotechnologien zum Teil in diesem Sinne im Einsatz sind. Und das heißt, man braucht überhaupt gar kein Internetprofil, um anzufangen, Daten zu sammeln über Personen. Ja? Also selbst mit einem Wi-Fi-Router kann man Leute durch eine Wand sehen. Ja, nur mal, um klarzumachen, was technologisch alles möglich ist. Also die Daten, die bei uns gesammelt werden, sind sehr viel umfangreicher, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Das kann ich nur noch mal betonen. Stellen Sie sich millionenmal mehr Daten vor, als das, was wir immer gedacht haben. Da sind wir vielleicht nahe dran.
Also es war jetzt doch schon relativ negativ dargestellt, was ich auch verstehe, weil es ist sehr zu hinterfragendes Thema ist, vor allem mit der Personalisierung. Aber ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht auch eine Meinung haben, was es für positive Aspekte davon geben könnte.
Ich denke, die meisten Menschen hätten gerne personalisierte Produkte und Services. Und die einzige Frage, die sich insofern stellt, ist, wie wollen wir das eigentlich organisieren? Technologisch lässt sich das auf verschiedene Arten und Weisen umsetzen. Das haben wir eben seit einigen Jahren so, dass Firmen Daten über uns sammeln und dann legen die los. Und aus heutiger Sicht sieht man hier eben zunehmende Probleme. Die Demokratie ist, glaube ich, in der Tat in Gefahr. Es gibt also Zielkonflikte. Diese Plattformen sind nicht so gestaltet, dass sie die Demokratie unterstützen. Und das kann man ändern. Und das wollen wir, glaube ich, ändern. Und die Frage ist, wie man das macht. Und die Wissenschaft geht in die Richtung wertesensitives Design. Das heißt, man versucht zu lernen und zu vermitteln, wie man unsere demokratischen und kulturellen Werte in die Software einbaut, sodass es keinen Zielkonflikt mehr gibt, sondern dass die Software sozusagen unsere Werte unterstützt. Und ich glaube, das ist durchaus möglich und genau dafür möchte ich plädieren. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich glaube, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Dann werde ich nämlich... Wir machen weiter mit Impulsvortrag 2 mit Alexander Peter Hensel. Ich möchte auch zu ihm kurz einige Worte sagen, bevor dann der Impulsvortrag losgeht. Alexander Peter Hensel ist interdisziplinär arbeitender Medienkünstler und Wissenschaftler und als Professor für Visual Computing an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden tätig. Und dort leitet er das Audiovisual Architectures Lab und arbeitet dann genau am Schnittpunkt zwischen Medienkunst und Informatik. Seine Arbeiten wurden international ausgestellt und untersuchen die Ästhetik von Big Data sowie den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI und maschinellem Lernen. Besonders hervorzuheben ist zudem noch seine Tätigkeit als Experte beim Wissenschaftlichen Dienst der Europäischen Kommission, sowie seine Teilnahme an internationalen Kunstfestivals wie der AS Electronica in Linz und der Media Art Biennale Wrocław. In seinem Projekt, das er uns heute vorstellen wird, mit dem Titel Smile to Vote, führt er uns in die potenziellen Risiken und ethischen Herausforderungen ein, die KI-gestützte biometrische Scoring-Methoden für demokratische Prozesse darstellen können. Und auch hier möchte ich nicht mehr sagen, sondern übergebe sehr gerne das Wort an Alexander Peter Hensel. Vielen Dank.
Schönen guten Abend, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Organisatorinnen und Organisatoren und sehr geehrte Gäste. Es ist mir eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Ich danke für die Einladung. Ich habe die Freude, Ihnen heute ein bisschen was zu erzählen über ein wissenschaftlich-künstlerisches Forschungsprojekt, was nahtlos, denke ich, anschließt an dem ersten Vortrag. Vielen Dank, Kollege Helbing. Wahrscheinlich selten so ein gutes Sprungbrett gehabt für den Vortrag. Vielen Dank. Smile to Vote, Towards Political Physiognomy Analytics, Predicting Electoral Behavior from Live Video. Was es mit diesem etwas sperrigen, aber durchaus auch leicht ironisch gemeinten Titel auf sich hat, möchte ich Ihnen gerne heute erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich überall anknüpfen soll bei dem Gesagten von gerade eben. Ich fand diese letzte Bewegung vielleicht ganz gut, wo es darum ging, so ein bisschen auch rauszuarbeiten, inwiefern die Art und Weise, wie Services gebaut sind, also wie IT-Produkte und Services eben designt sind und daraufhin dazu angetan sind, unsere Privatsphäre aufzulösen. Das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt eigentlich auch meiner Überlegungen gewesen. Und ich will vielleicht zu Beginn direkt diese Frage in den Raum stellen, ob das denn so sein muss. Also es gibt ja kein Naturgesetz, dass informationstechnologische Systeme per se Privatsphäre auflösen müssen. Kollege Helbing hat ja auch sehr schön gerade auch nochmal, vielleicht auch nach dem ja durchaus eher erschreckenden Vortrag, dann doch eine leichte positive Note am Schluss noch anbringen können, dass es vielleicht eine Frage ist, wie wir diese Systeme bauen. Genau, also die Frage ist so ein bisschen, also ich möchte mich, oder ich stelle Ihnen heute ein Projekt vor, was sich intensiv mit biometrischem Scoring auseinandersetzt und den Implikationen für Demokratie und demokratische Prozesse. Und die Frage ist, glaube ich, im Kern wirklich die, inwiefern gehen wir der Convenience-Falle auf den Leim? Ja? Also inwiefern sind wir bereit, zu akzeptieren, dass sich unsere Privatsphäre auflöst, weil die Systeme, die wir benutzen und die Tools, die wir benutzen, die uns so ganz wunderbar bunt und cool von der IT-Industrie angeboten werden, weil die eben uns das Leben so erleichtern. Und ich glaube, es geht genau um diese Abwägung. Also wie viel Privatsphäre sind wir bereit aufzugeben für die Convenience? Ich wurde ja schon vorgestellt, muss ich nicht mehr machen. Zum Hintergrund wurde eigentlich auch schon fast alles gesagt. Ich werde noch mal kurz, also eigentlich der erste Teil meines Vortrags ist so vielleicht ein kleiner Teil von dem, was der Herr Helbing erzählt hat. Ich werde noch mal kurz auf einige Sachen kurz noch mal Bezug nehmen, kurz erklären, was mich zu diesem Projekt überhaupt bewogen hat. 2017, als ich angefangen habe, über dieses konkrete Projekt nachzudenken, stand die vorletzte Bundestagswahl kurz bevor. Das ging also mir im Kopf rum. Zweitens, genau konnte man sozusagen diese Auflösung von Privatsphäre und diese nicht verfolgte Massenüberwachung damals auch schon beobachten, wenn man einigermaßen wach war. Das war so diese Zeit um den Cambridge Analytica-Skandal. Und der besagte Herr Zuckerberg hat auch sehr witzige Sachen gesagt in einer Anhörung vom Senat damals. The information that we collect, you can choose to have us not collect. You can delete any of it. Ist, glaube ich, an Dreistigkeit nichts zu überbieten, gerade vor dem Hintergrund eben der auch eben angesprochenen Schattenprofile, die die Firma nachgewiesenermaßen angelegt hat, um sich ein möglichst umfängliches Bild der Gesamtbevölkerung des Planeten zu machen, um dann passgenau Targeted Advertisement zu verkaufen, wo man sich eben auch keine Illusionen vielleicht machen sollte, was diese großen Internetgiganten eigentlich sind, also was deren Geschäftsmodell ist, was oft in diametralem Gegensatz zu dem steht, was sie uns erzählen, was sie eigentlich machen wollen. Nämlich, es gibt ja immer sehr schön über diesen Sound von der Weltverbesserung, ja, und dass sozusagen die Welt zu einem besseren Ort wird, dank der Segnungen der Algorithmen dieser Firmen und so weiter, ist ja völlig wunderbar. In Wirklichkeit sind das halt einfach Werbefirmen, die uns an Werbetreibende verkaufen, ja, und das so in Echtzeit. Das heißt, es ist sehr wichtig für die, ein möglichst genaues Bild über uns zu haben. Und das Interessante ist, dass, wie auch Kollege Helbing gerade skizziert hat, dass eigentlich jedes in Berührung kommen mit einem IT-System zur Folge hat, dass man da vermessen wird. Das muss man sich klar machen, dass eigentlich jedes Interagieren, sei es bewusst oder unbewusst, mit einem IT-System hat zur Folge, dass man biometrisch vermessen wird. Sei es tatsächlich jetzt mit der Biometrie, wie wir sie auf den ersten Blick uns vorstellen, oder ich möchte auch so einen Begriff vielleicht anführen oder kurz einführen und vorstellen, zur Disposition stellen, sowas wie Metabiometrie, auch im Sinne von die Art und Weise, wie wir uns äußern, wie wir uns bewegen, ist auch sehr charakteristisch. Also das haben bestimmt einige von Ihnen auch schon gehört, dass die Art und Weise, wie man eben läuft, so charakteristisch ist, dass man mit KI, Computer Vision ganz klar identifiziert werden kann mit über CCTV, über diese Videoüberwachung in der Stadt, weil das einfach so charakteristisch ist, dann Knochenbau und Muskulatur, wie wir uns eben bewegen. Das geht auch so weit, dass die Art und Weise, wie wir eine Maus bewegen oder wie man tippt, mit welcher Frequenz, in welchem Rhythmus, das ist so individuell, wie Ihre Iris. Das heißt, worauf ich raus will heute, wenn ich spreche von biometrischem Scoring, dann möchte ich auch eben darüber reden, über diese Sachen, auf die man nicht sozusagen im ersten Moment kommt, die aber sozusagen alle dazu angetan sind, uns eben ja, wie mit so einem kompletten Raster zu überlegen und dann vermessbar zu machen. Vor diesem Hintergrund ist diese Aussage einfach besonders, ja, wenn sie nicht so traurig wäre, lustig, aber immerhin dreist. Genau, und dann auch sehr schön, everyone has the right to access to data, which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified. Ja, wenn man aber nicht mal weiß, dass die Daten erhoben worden sind und niemand zugibt, dass die Daten irgendwo liegen, dann wird es spannend. Wir müssen aber auch vielleicht kurz festhalten, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, hier in Europa leben wir natürlich schon auf der Insel der Glückseligen, ja, was es angeht, inwiefern hier sich darum bemüht wird, unsere Privatsphäre zu schützen. Das sagen wir einfach mal so. Das wäre noch eine ganz andere Diskussion, aber so im weltweiten Vergleich ist das auf jeden Fall so. Genau, dann fand ich auch noch interessant, politische Data Analytics und Microtargeting werden wir jetzt auch nicht ausbreiten, das ist den meisten klar. Cambridge Analytica sagt Ihnen an was. Interessant sind aber auch gewisse Namen, die jetzt auftauchen werden, die auch natürlich in unseren beiden Vorträgen auftauchen. Nämlich ist es sehr interessant, wer die Grundlagenforschung gemacht hat damals, die Grundlage wurden für das Geschäftsmodell von Cambridge Analytica. Das waren Forscher aus Stanford. Einer von denen heißt Michał Kozinski. Herr Helbing hatte den auch schon gerade auf der Folie. Der wird uns gleich nochmal begegnen. Also es ist vielleicht ganz kurz nochmal angerissen, in diesem Cambridge Analytica-Skandal, für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr ganz so präsent haben, kam heraus, dass mittels, man könnte auch wieder sagen, biometrischem Scoring, und zwar wie man sich quasi auf Facebook verhält oder sich da aber nicht wirklich äußert, sondern wie man sich darauf verhält, es möglich wird, sehr genaue Psychogramme zu erstellen. Und hier ist eine Liste von Persönlichkeitstraits, auf die geschlossen werden konnte. Und da wurden nicht Inhalte analysiert, sondern da wurden einfach nur Like-Pattern, also was man geliked hat, analysiert. Und da haben schon 100 Likes gereicht, um das ziemlich genau zu feststellen zu können, diese Persönlichkeitstraits. Und da stand übrigens hier, sehr spannend, politische Ansichten konnten eigentlich schon sehr klar ausgezirkelt werden. Man weiß das so genau, dass das gelungen ist, denn aus einer geleakten Mail damals von einem der Forscher, der das dann an die Firmengründer von Cambridge Analytica verkauft hat, stand das in der E-Mail drin. Das ist insgesamt, sozusagen nähern wir uns da einem sehr interessanten Forschungsfeld, nämlich der digitalen Psychometrie. Das finde ich unglaublich spannend. Wir hatten einen Vortrag bei uns, ich war damals in Berlin an der UdK, Assistant Prof, und da gab es einen Forscher, eben Michał Kozinski aus Stanford, der kam bei uns vorbei und erzählte uns von seinen neuesten Forschungsergebnissen, das war 2017 rum, und war wahnsinnig stolz darauf, dass es gelungen war, mittels KI, Computer Vision, aus der Physiognomie von Menschen die sexuelle Orientierung auszulesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran. Es war ein ziemlicher Aufreger damals. Und das ist sozusagen, wenn man sagt, wir analysieren einerseits vielleicht, was jemand liked, und schließen dann darauf, wessen Geistes dieser Mensch ist. Oder wir sagen, naja gut, also Psychometrie, unser Feld ist eigentlich, ne, wir benutzen Big Data Analytics, um Menschen psychologisch zu vermessen. Ja, da können wir auch noch andere Methoden anwenden. Da nehmen wir halt KI und schauen mal, wie weit wir kommen. Und was die damals gemacht haben, die haben ein System entwickelt, wo sie eine KI trainiert haben mit 30.000 Fotos. 15.000 waren klassifiziert nach heterosexuell und 15.000 waren klassifiziert nach homosexuell. Und dann hat die KI die charakteristischen Muster gelernt Und wenn man diesem System dann später Fotos gezeigt hat, die dieses System noch nicht gesehen hat, dann konnte dieses System mit wirklich erschreckend hohen Trefferquoten diese Bilder klassifizieren. An der Stelle, also wer hat denn von dieser Forschung noch nichts gehört? Okay, doch so viele. Okay, Wahnsinn. Gut, was glauben Sie denn, wie gut sind Menschen da drin, anhand des Äußeren zu beurteilen, wie die sexuelle Orientierung von einem anderen Menschen ist? Ja?
50%.
Das ist eine sehr gute Schätzung. Das liegt nämlich ziemlich genau bei 50%. Das heißt, Menschen raten einfach. Das ist vielleicht vielleicht mit das schönste Ergebnis dieser Forschung, dass alle Menschen, die behaupten, sie könnten die Sexualität Menschen aus dem Gesicht ablesen, auf dem Holzweg sind. So, die weniger schöne Nachricht ist, wir als Menschen können Maschinen bauen, die das aber schon können. Die Trefferquoten der KI lagen zwischen 75% und 92%. Das ist deutlich. Und ich möchte jetzt nicht zu lange über diese Studie diskutieren. Die ist natürlich wahnsinnig kontrovers. Ob das eine gute Idee ist, diese Frage zu stellen, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber was natürlich übrig bleibt was nicht wegzudiskutieren ist, dass wir als Menschen in der Lage sind, Systeme zu bauen, die Dinge sehen können, die unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle liegen. Und das ist spannend. Also was wir jetzt damit machen, ist dann die weitere Frage. Aber das auf jeden Fall können wir mal festhalten. Das heißt, diese Maschine sieht irgendwelche charakteristischen Muster in unserer Physiognomie, die wir nicht sehen können. Ja, ob wir jetzt diese Maschinen bauen sollten oder ob wir die deployen sollten, was wir dann machen, ist dann die nächste Frage. So, diese Forschung fand ich auf jeden Fall, gelinde gesagt, haarsträubend, und ich fand vor allem den Vortrag des Herrn auch sehr verstörend, weil dieser Vortrag kam so ein bisschen im Duktus wie so ein Scientology-Vortrag rüber, und der sagte damals zu uns, ja, wir sollen jetzt mal alle bitte nicht so anstellen, wir alten Europäer, so typisch ist diesem Silicon Valley-Sound, das ist doch völlig wunderbar. Endlich haben wir algorithmische Objektivität. Das ist doch wunderbar. Endlich haben wir Algorithmen, die in der Lage sind, unseren petty human bias zu überkommen, und endlich können wir Maschinen bauen, die endlich dann die richtigen Entscheidungen für uns treffen. Was dann wieder in diese Richtung geht, wir bauen so die Weltmaschine, die uns alle steuert und so weiter. Ja, wunderbar. Also ich saß auf jeden Fall in diesem Vortrag und dachte mir, das ist schon ein echt starker Tobak. Und da muss man irgendwas dazu sagen, da muss man irgendwas machen, und meine Art und Weise, damit umzugehen, stelle ich Ihnen jetzt vor. Nämlich, wenn man das durchdekliniert, dann ist es schon interessant, ne, was macht denn das mit unserer vor allem europäischen Vorstellung davon, dass Menschen sich weiterentwickeln können, sich verändern können und unter Umständen sogar ihre Meinung ändern können. Wenn die Maschine eben uns determiniert, du bist sowieso der und der oder die und die und so, dann ist es ja spannend. So, und dann fand ich auch noch sehr interessant, dass Gesichtserkennungstechnologie oder allgemein einfach eine Technologie, die einfach unsere Biometrie vermisst, akzeptiert wird. Also das fragt keiner, vor allem deswegen, weil es einfach so praktisch ist. Ne? Also da wurde das iPhone X damals ausgerollt, und zum ersten Mal gab es Face ID. Und die Technologie, die dem zugrunde liegt, um Face ID zu realisieren, das sehen wir hier auch wunderbar von Apple visualisiert, sind verschiedene Tiefensensoren und Kameras zusammen, die ein höchst auflösendes topografisches Modell, hier sieht man es wunderbar, sozusagen unserer Physiognomie anlegen und auf diesem Handy abspeichern. Das fand ich in der Kombination mit dem Vortrag, den ich da gehört habe, sensationell und dachte, das wird super, das wird ganz großartig. Gleichzeitig gab es eine Firma in China, die einen Service vorgestellt hat, der hieß Smile to Pay. Und da konnte man einfach in Kentucky Fried Chicken reinlaufen und hatte schon bezahlt, weil einfach sozusagen das Gesicht verwendet wurde, um den Bezahlprozess zu autorisieren. Hier sehen wir mal kurz in so einem Produktdemo, wie das funktioniert. Ja, Ja, schon passiert. Wunderbar. In letzter Konsequenz ist es ja auch nur logisch, das weitergedacht, was mit Face ID ja auch schon geht. Ja, also man, letzte Konsequenz kann man sich damit ja auch für Bezahlprozesse autorisieren. Trotzdem war das für mich damals, das ist jetzt doch ein paar Jahre her, auch starker Tobak und ich dachte, boah, Wahnsinn, das geht alles in eine gute Richtung, aber die Leute finden das alles super. Das ist super. Was bedeutet das dann jetzt tatsächlich für unsere demokratischen oder für unsere Gesellschaft, habe ich mir gedacht. Und genau, und gleichzeitig war ich für einen Vortrag eingeladen nach Südafrika. Und wurde dort freundlicherweise bei der Einreise immerhin noch darauf hingewiesen, dass jetzt meine biometrischen Daten gescannt wurden, aber es gab kein Opt-out mehr. Aber ich wurde völlig toll informiert über, wie dieser Prozess funktioniert. Sozusagen, es kam in dieser Gemengelage sowas zusammen, dass ich insgesamt mir dachte, okay, spannend, die Menschen sind insgesamt bereit, ihre biometrischen Daten einfach herzugeben. Gleichzeitig gibt es Forschung, die aus diesen Daten sehr spannende Sachen über uns herausliest und dann Vorhersagen darüber treffen möchte, wer wir eigentlich sind. Das ist super. Also wie viel Privatsphäre sind wir eigentlich gewillt aufzugeben für die Bequemlichkeit? Und was bedeutet das jetzt konkret, wenn man das konsequent weiterdenkt? Also was passiert mit der Demokratie an sich, wenn wir das weiterdenken, dass die Privatsphäre sich wirklich aufgelöst hat? In meinen Augen zieht es uns den Boden oder den Teppich unter unsere Demokratie komplett weg. Also es gibt keine Notwendigkeit mehr für demokratische Prozesse, wenn es nicht sowas gibt wie Privatsphäre. Also wenn ich nicht irgendwo in einem gewissen Ort bei mir wirklich denken darf, was ich will, selber entscheiden darf, was ich für richtig halte, sondern wenn das einfach alles ausgeleuchtet ist und mir schon sozusagen gesagt wird, wer ich bin, ja, dann gibt es überhaupt keine Grundlage mehr eigentlich für Demokratie hier bei uns. Und das ist möglicherweise die krasseste Konsequenz, weil die hier in Europa, finde ich, uns wirklich im Mark erschüttern muss, weil wir haben Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dafür gekämpft, dass wir diese Freiheitsgrade erleben dürfen, die wir jetzt hier erleben dürfen. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, was kann man denn da machen? Und am frappierendsten finde ich nämlich tatsächlich die Tatsache, dass vielen politischen Entscheidern ein massives das Verständnis fehlt für IT. Also im besten Fall für uns als Gesellschaft hat die Privatwirtschaft nur 10 bis 15 Jahre Vorsprung, ja, aber wahrscheinlich mehr. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie könnte man jetzt ein Projekt machen oder wie kann man dazu beitragen, dass es einen informierten Dialog gibt zwischen Gesellschaft, Politik und Wissenschaft, um über IT und die Auswirkungen informiert zu diskutieren und dann zu entscheiden, wie man es vielleicht regulieren muss. Was ich dann gemacht habe mit meiner Forschergruppe damals, wir haben eine fiktive Firma gegründet, die heißt Smile2Vote. Wenn Sie auf die Webseite smile2vote.com gehen, dann sehen Sie die Inszenierung dieser fiktiven Firma. Da sehen Sie, wie im allerschönsten IT-Neusprech aus dem Silicon Valley erklärt wird, wie die Welt zu einem besseren Ort wird durch die Algorithmen dieser Firma. Und diese Firma hat es geschafft, basierend auf der Forschung aus Stanford, eine Methode zu entwickeln, mittels derer sie aus der Physiognomie von Menschen die politische Gesinnung auslesen können. Und das Top-of-the-Line-Produkt, hier ist die Geschäftsausstattung dazu. Wenn ich auf Reisen bin, bin ich normalerweise der CEO dieser Firma und stelle das vor und suche nach Kapitalgebern und sie werden überrascht, wie gut das funktioniert, wie viele Leute das eine total klasse Idee finden und investieren wollen. Denn ich habe mich gefragt, was wäre die maximale Zuspitzung? Also wie kann man diese Technologien so benutzen, um klarzumachen, was es wirklich bedeutet, wenn sich Privatsphäre komplett aufgelöst hat? Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich die maximale Provokation. Das ist das Top-of-the-Line-Produkt dieser Firma, eine vollautomatische Wahlkabine, die mittels KI-Gesichtsscan die politische Gesinnung ausliest und die vollautomatische Stimmabgabe bei einer Bundestagswahl emuliert. Das Paper dazu wurde peer-reviewed veröffentlicht. Ich zeige Ihnen zum Abschluss ein kleines Video. Dieses ganze Projekt oszilliert sozusagen an der Grenze zum Fantastischen und sozusagen bedient sich der Mittel der Konzeptkunst, um alternative Realitäten zu entwickeln. Und wenn man mit Artefakten dieser Firma konfrontiert wird, so meine Hoffnung, wird man so leise irritiert sein, dass man anfängt, darüber nachzudenken und im besten Fall vielleicht auch in die Diskussion zu gehen oder vielleicht sich mal weiter zu informieren. Besonders gut funktioniert die Wahlkabine als ein Instigator, könnte man sagen. Das schafft sofort einen Dialograum. Also da bilden sich immer Menschentrauben davor. Politiker sind auch besonders interessiert daran, weil sie dann sehr schnell merken, dass auf einmal ihr Geschäftsmodell sich auflöst auch. Genau. Und ich zeige Ihnen jetzt hier zum Spaß noch das Paper-Präsentationsvideo der fiktiven Forschergruppe hinter der fiktiven Firma, die erklären, wie die Technologie funktioniert. Viel Spaß. Leider kommt kein Ton. Wo ist denn der? Können wir nochmal? Ach so, hat er am Ende jetzt doch den richtigen genommen oder beziehungsweise den falschen? Eigentlich sind die richtigen angewählt. Schade, vorhin beim Soundcheck hat es natürlich funktioniert. Ja. Kommt nichts an? Doch, müsste was ankommen. Entschuldigung. Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt sind alle wieder wach, kurz vor der Pause. Ich probiere nochmal. Ja. Oh, das ist aber schade. Kann ich machen. Ja. Schauen wir mal.
We present a novel real-time facial recognition method based on deep neural networks for predicting electoral behavior from live video streams. In this video, we describe the use case of an interactive voting booth, which is able to retrieve in real time the political conviction of any given person from their facial physiognomy by means of psychometric computer vision analysis. The significant difference to previous methods is the real-time capability of our method, combining state-of-the-art psychometric methodologies with readily available technology. Our test setup is comprised of a voting booth equipped with camera, screen, computer, and printer. Building on the basis of Wang and Kaczynski, 2017, we employ AI-based computer vision analysis to gauge the facial characteristics of a person and compare them to photo datasets which have been classified by political conviction. By using a deep neural network that has been trained on photos of people whose party membership and political affiliation is unequivocal, it becomes possible to deduce in real time the political conviction from the face of any given person that is captured by the camera. For a possible upcoming German federal election in 2018, the neural network for physiognomical recognition is trained with two datasets. Dataset A contains all top candidates of all parties with a realistic chance of being elected for the German Bundestag. Dataset A is relevant for the calculation of the primary vote. Dataset B contains all currently elected parliamentarians of the German Bundestag. Dataset B is relevant for the calculation of the secondary vote. All photos of the members of the German Bundestag are publicly available on the Bundestag website. As soon as a person steps in front of the screen, the system awakens. The person's face is tracked by our computer vision and triangulated. The person is asked to look into the camera to cast her or his vote. The person's face is scanned and physiognomically measured. The system then analyzes the characteristic facial feature dataset and calculates the person's political conviction. In order to achieve this, a deep learning algorithm compares the person's facial physiognomy with the characteristic physiognomy traits of all political parties eligible for election. The system, thus, is capable to derive the person's concordance with political parties in percent. In a two-pass analysis, the primary and secondary vote for the German federal election are derived from the voter's face using datasets A for the first pass and dataset B for the second pass. The installation emulates the immediate registration of the person's vote in the central registry of the German Electoral Commission. The voter is informed on the screen about the successful cast of her or his vote and receives a printed receipt. The whole process takes about 1 minute. In order to evaluate our approach, we perform a cross-validation based on live video analysis of parts of our dataset. To this end, we feedback video footage of politicians' faces into our physiognomical analysis pipeline. As we can see, our self-election feedback loop error is very low.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag, für die spannenden Einblicke. Ähnlich wie zuvor werden wir jetzt auch noch mal ganz kurze Diskussionsrunde, Fragerunde starten, bevor wir dann in die Pause gehen. Ich sehe eh schon die ersten Handzeichen.
Danke. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was das Ergebnis war. Haben Sie ein Experiment gemacht und daraufhin Leuten dieses Video gezeigt? Und deshalb wissen Sie, ob die Leute es glauben oder nicht? Also mir ist nicht sozusagen die Datenbasis für das Ergebnis ist mir nicht bewusst.
Wir haben genau dieselbe Methode angewandt, die die Forscher in Stanford verwendet haben, um die sexuelle Orientierung aus Gesichtern auszulesen. Das heißt, wir haben eine KI trainiert mit Fotos von Menschen, deren politische Einstellung zweifelsfrei ist. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Ne? Also weil dieser Datensatz existiert ja offiziell in Europa oder in Deutschland auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich existiert er schon, aber offiziell darf er nicht existieren. Das heißt, wir haben eine Arbeitshypothese aufgestellt und haben gesagt, wenn jemand für eine Partei im Parlament sitzt, dann würde er oder sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese Partei auch wählen. Man sieht in den letzten Tagen, dass sich das auch schnell ändern kann. Aber das sind jetzt Marginalien. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen einfach die Fotos der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, trainieren damit die KI. Die KI liest aus diesen Gesichtern die charakteristischen physiognomischen Muster der politischen Parteien raus. Und wenn man jetzt vor das System tritt, dann wird ein Gesichtsscan angefertigt. Und das eigene Gesicht wird verglichen, also dann werden die Muster da drin gelesen, dann werden diese Muster verglichen mit den medianen Physiognomien der zur Wahl stehenden Parteien. Und was die Maschine ausgibt, ist die prozentuale Übereinstimmung mit den Physiognomien der Parteien.
Ja, aber Sie haben ja gesagt, Sie haben dann diese Fake-Unternehmen gegründet und den Leuten gezeigt, ja. Und dann haben die Leute das geglaubt.
Ja, ja.
Und mein Punkt ist, wie viele Leute waren denn im Experiment, denen Sie das Video gezeigt haben? Wie viel
Prozent? Ach so, nee, das war kein Experiment, das war jetzt einfach nur eine Anekdote. Also der wissenschaftliche Teil ist, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nicht ein Zufallsgenerator oder irgendwie Spürkes, sondern wir bauen wirklich eine KI und trainieren die mal auf Physiognomie klassifiziert nach politischer Gesinnung. So als Proof of Concept. Und das andere ist, sozusagen ein anderer Aspekt dieses Medienkunstwerks ist, dass es auch einen Performance-Kunst-Teil gibt. Das heißt, ich trete in die Rolle des fiktiven CEOs der fiktiven Firma und trete auf als dieser CEO und erkläre den Leuten, wie toll diese Firma und diese Technologie ist. Und dann ist es spannend zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Das war jetzt ein bisschen verkürzt. Der Vortrag ist normalerweise länger. Entschuldigung.
Okay. Also wir wissen nicht, wie viel Prozent der Leute, denen so, nee, das sagen, das glauben.
Das haben wir nicht. Das haben wir nicht wissenschaftlich umgegangen.
Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Ich hätte da noch mal eine Anschlussfrage. Also wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie jetzt Angela Merkel genommen und ein bisschen CDU-zugehörig. Welche typischen Eigenschaften hat denn dann, weil Sie füttern ja letztendlich die algorithmische Ordnung, welche typischen Eigenschaften hat denn jetzt Angela Merkel, dass ich erkenne, oh, das ist eine typische CDU-Frau?
Ja, Sie stellen eine wunderbare Frage. Diese Frage kann ja kein Mensch beantworten, denn wir wissen ja nicht, wie neuronale Netze genau lernen und was die genau sehen. Und der springende Punkt der Forschung aus Stanford ist ja genau der, dass wir Maschinen bauen können, die Mikromuster sehen, die unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle liegen. Das heißt, wir können nicht sehen, was diese Maschine da sieht. Es ist nicht so, also es ist auch sehr interessant, jeder, der aus dieser Kabine rauskommt, fängt sofort an zu rationalisieren und erzählt irgendwas von wegen, ja gut, blaue Augen, AfD oder keine Ahnung, lange Nase, was weiß ich. Was die Maschine sieht, entzieht sich unserer Sprache, weil sie sich unserem Verständnis entzieht. Das sind solche Mikromuster, die können wir nicht erkennen. Dementsprechend haben wir auch keine Worte dafür. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, wir als die Menschen, die die Maschine zwar gefüttert haben mit den Daten, haben deswegen ja aber kein Verständnis dafür, warum jetzt genau das rauskommt, was rauskommt. Das ist ein weiterer Aspekt, auf den ich da gerne hinweisen möchte mit diesem Projekt. Es gibt mittlerweile ja das können Sie bestimmt gleich einiges dazu erzählen noch, es gibt mittlerweile ja eigene Forschungsgebiete, die sich nur damit beschäftigen, herauszufinden, wie eigentlich neuronale Netze lernen und was die da genau sehen. Das ist spannend, dass wir sozusagen Blackboxen bauen oder Systeme, die dann aber in ihrem Output sehr weitreichende Entscheidungen treffen über unsere Lebenswege. Und es ist wunderbar, dass Sie sich daran jetzt gestoßen haben, denn genau darum geht es in dem Projekt, dafür Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Sozusagen sehr hypothetisch das Ganze. Sie treffen Annahme, von der Sie denken, dass es eine Zukunft sein könnte, dass es so ist.
Richtig, das ist ein spekulatives Design als eine konzeptkünstlerische Praxis. Aber, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das ist nicht ein Zufallsgenerator, den wir gebaut haben, sondern wir haben wirklich die Maschine trainiert. Das war uns wichtig, dass man auch sagen kann, nee, das ist nicht, wir haben uns das nicht nur ausgedacht. Ich bin so frech, ja, dass ich sage als Medienkünstler, ich bin Wissenschaftler und Künstler und ich sage, also ich nehme mir diese medienkünstlerische Freiheit raus, ja, dass ich sage, solange nicht jemand beweist, dass das nicht funktioniert, steht die medienkünstlerische Hypothese mal im Raum.
Ja, ich komme aus einem Informatik-Background auch und jetzt müsste ich da doch auch nochmal nachhaken. Unbedingt. Also Sie haben rein die Gesichter analysiert mit einem neuronalen Netz und haben Sie das verglichen mit Datenbanken, wo Sie gesagt haben, die sollten nicht existieren? Oder was war da nochmal?
Wie die sollten nicht existieren? Das habe ich nicht verstanden.
Haben Sie das verglichen mit Daten, die bereits existieren? Oder
nee,
wie
das
hat
geht,
dieser Feedback-Loop
das
funktioniert?
Nee, also nochmals. Sie nehmen dieses Video, glaube ich, so ernst wie noch kein Publikum vor Ihnen. Dieses Video ist Ironie. Dieses Video ist ein medienkünstlerischer Spaß. Dieses Video ist gemacht von der fiktiven Forschergruppe hinter der fiktiven Firma, die hier erklären, wie die Methode funktioniert. Dieser Schluss hier, da ging es vor allem, also es geht hier in diesem Video vor allem auch darum, die völlig gleichgeschaltete Ästhetik dieser Präsentationsvideos von Papern zu persiflieren. Es gibt immer am Schluss dieses To evaluate our approach, we show, und dann testen Sie es nochmal durch. Das ist doch vollkommen klar, dass das nicht herausgekommen sein kann.
Eben.
Also,
eben
ja, richtig. Also dann haben wir es jetzt nochmal aufgelöst. Ja. Das ist doch vollkommen klar. Das ist ein kleiner Witz, ja, kleines Augenzwinkern. Der Datensatz, jetzt noch ein bisschen ernst wieder, der Datensatz, der groß genug wäre, um tatsächlich diese Maschine zu bauen, also wo wir sagen, wir haben mehrere tausend Fotos, die klassifiziert werden nach politischer Gesinnung, der existiert, der darf meines Wissens nach nicht offiziell existieren in Deutschland. Aber ich bin... Da können wir jetzt vielleicht dann draußen uns weiter unterhalten.
Gerne.
Ich bin sicher, dass es Firmen gibt, die diesen Datensatz ja eigentlich hätten. Hatten wir jetzt nach den zwei Vorträgen, sollte das klar sein, wer den hat.
Ja. Okay, dann Würde ich sagen, beenden wir jetzt auch diese Fragerunde und gehen in die Pause über. Danke in der Zwischenzeit.